Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.
Hack-Institut Podcast. Das Feierabendgespräch rund um digitale Innovation.
So, herzlich willkommen zum Hack-Institut Podcast. Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet. Heute mit unserem Gast, Andreas Kwiatkowski. Hallo.
Hallo Jan, freut mich. Moin. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Jo, Andreas war ziemlich einfach zu kriegen, weil er sitzt auch hier im Headquarters über uns. Und nichtsdestotrotz ein sehr spannender Gast. Und ich würde mal, Andreas, mit dir anfangen. Du bist ja kein Newbie, was die Gründung angeht. Wenn man so das Netz browst, dann findet man so Stichworte unter deinem Namen wie Eisenhower, Rheinfabrik. Erzähl uns mal, wer du bist und was du so gemacht hast.
Ja, also ich bin aktuell in Düsseldorf. Vom Wohnsitz her, das darf ich in Köln eigentlich nicht sagen, aber pendel gerade täglich hier rüber. Und das liegt einfach auch daran, dass die früheren Gründungen sich so ein bisschen mehr da abgespielt haben. Ich bin ursprünglich eigentlich aus der Mitte zwischen Köln und Aachen, Düren, dann in Stuttgart studiert, habe da meinen heutigen Partner Fahud kennengelernt, mit dem ich jetzt aktuell das Unternehmen Sound Reply mache und in der Zwischenzeit, wie du auch schon gesagt hast, mal ein bisschen digital Erfahrungen gesammelt. Erst im Vertrieb bei IBM, dann aber schnell gemerkt, ich will irgendwann mal was Eigenes machen und habe dann bei Simfy im Produkt gearbeitet, auch mal gesehen, wie so ein Startup von innen funktioniert und habe danach den Mut gefasst, selbst was Eigenes zu machen. Erst mit der Eisenhower App, so auf der Couch und bei einem Bier zusammen mit einem Freund, dem Tim, diese App dann auch live gebracht und danach gesagt, wir möchten mehr Mobile machen, die Rheinfabrik gegründet. Die Rheinfabrik zwei Jahre später dann an einen unserer Kunden verkauft, Trivago. Bei Trivago noch weiter mobile gemacht, 2,5 Jahre im letzten Jahr dann rausgegangen und nach einer gewissen Findungsphase jetzt gesagt, irgendwie Anfang des Jahres, jetzt muss was Neues her. Und zusammen mit dem Fahud, mit dem wir eigentlich auch immer jede berufliche Station so gemeistert haben, dann zusammen tatsächlich jetzt gegründet und jetzt sind wir hier. Erstes Büro, ist immer spannend, alles auf Null. Sind aber mittlerweile schon 5 Leute plus ein Praktikant. Das heißt, es geht schnell vorwärts.
Cool. Das wäre auch genau meine Anschlussfrage. Nämlich, wie kam es denn jetzt zur Idee und Gründung von Sound Reply? Wie groß seid ihr? Wie organisiert ihr euch? Wir sitzen hier im Coworking Space. Ihr wart ja lange Zeit hier Member in dem Coworking. Jetzt habt ihr auch Fixed Desks. Erzähl mal ein bisschen zum Sound Reply Gründung.
Ja, also ich habe mich im letzten Jahr so ein bisschen auch mit so dem Thema Alexa beschäftigt, habe das erste Mal selber zu Hause ausprobiert und dann so nach 2 Wochen hat es so Klick gemacht, wo ich gesagt habe, zwar nicht viele Dinge, die ich die Alexa frage, aber irgendwie will ich sie nicht mehr missen. Das fällt dann immer auf, wenn man unterwegs ist. Und dann auch so Erfahrungen gemacht wie meine Oma, die hat ihren Mann verloren letztes Jahr und auch irgendwie so einen grauen Star und kann nicht mehr so gut sehen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, was machen wir da? Und ich habe gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Haben der eine Alexa hingestellt und wenige Wochen später war sie dann, als ich sie getroffen habe, total begeistert und ist in dem Sinne das erste Mal online gegangen in ihrem Leben, hat gesagt, jetzt kann ich endlich wieder nach den Fußballergebnissen fragen, nach dem Wetter und wenn ich sage, spiel ganz laut Schlager, dann spielt die ganz laut Schlager und war total glücklich, habe ich einen anderen Freund von mir erzählt, der hat das auch seinem Opa besorgt und der ist auch online gegangen und das hat mich auch irgendwie so zum Nachdenken gebracht, weil das sind so diese Momente, wo man merkt, das ist jetzt ein Interface, was sich total natürlich verhält, nämlich es ist fast kein Interface, ich rede mit Alexa so, wie wenn ich mit jemandem spreche, den ich kenne, dem ich vertraue und da habe ich gesagt, so irgendwie wird das sicherlich auch ein großer Markt werden, vielleicht auch so die nächste Plattform, also da bricht gerade so ein bisschen Eldorado-Stimmung aus, wie damals zu Anfangszeiten des App Stores, das heißt jetzt eine neue Plattform zu bespielen, Ist sicherlich eine Riesenchance für Startups, aber auch für die großen Player. Das sieht man dann auch bei Amazon und Google. Da fließt jetzt unglaublich viel Budget in Werbung, überall Plakate, Fernsehwerbung, weil jetzt gilt es mal wieder, ein komplett neues System zu erschließen und da also die Marktführerschaft zu gewinnen. Aber das hat auch, glaube ich, eine Berechtigung, weil es einfach echt cool ist und Sprachsteuerung das erste Mal so richtig Spaß macht. Man kann völlig untrainiert an so einen Smart Speaker rangehen und das klappt. Also das war für mich auf jeden Fall auch ein erhellendes Erlebnis im letzten Jahr. Und dann haben wir uns sozusagen, so Faud und ich, gemeinsam auf die Reise gemacht, mal zu überlegen, was kann man da in dem Bereich eigentlich Spannendes machen.
Und dann kam Sound Reply.
Und dann kam Sound Reply, genau. Okay. Ja, wir haben dann am Anfang im Januar tatsächlich auch sehr, sehr viel konzipiert, gedacht und getan, aber wichtiger eigentlich so für mich ist weniger so die geniale Idee unter der Dusche, sondern tatsächlich auch selber direkt früh mit möglichen Kunden zu sprechen. Und wir sind dann so in 30, 40 Interviews durch verschiedene Unternehmen und Fabriken und so getourt, weil wir gesagt haben, wenn es irgendwann mal im Privaten so cool funktioniert mit Alexa und Co., dann werden die Mitarbeiter auch irgendwann auf die Arbeit gehen und sagen, warum muss ich denn hier irgendwie noch ein blödes Interface lernen oder mit einer ganz komplizierten Anlage umgehen, und zu Hause ist das alles irgendwie so eine schöne neue Welt. Und das jetzt tatsächlich dann auch irgendwie ins B2B-Umfeld zu holen, das war so ein bisschen so unsere Vision. Und dann haben wir halt tatsächlich erstmal geguckt, was kann man denn überhaupt machen mit der Technologie, was überhaupt Sinn macht, ne? Also weniger so, wir haben eine geile Lösung oder eine geile Idee, sondern vielmehr sozusagen, wo ist das Problem, wozu das eigentlich passen könnte. Und ja, und viele, viele Themen auf jeden Fall gelernt, war sehr spannend, aber am Ende gesagt, okay, was so das überdeckende Muster war, was sich in vielen Gesprächen rauskristallisiert hat, war also das Thema so Mensch-Maschine-Interaktion. Heutzutage ist es auf jeden Fall so, dass du als Mitarbeiter ja in teilweise sehr komplexen Prozessen, Arbeitsprozessen funktionieren musst. Es gibt viele Maschinen, die eher so eine Art Blackbox sind, wo keiner weiß, wie sie genau funktionieren und wie man genau jetzt damit umgeht oder bei einer Störung handelt. Und da haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns tatsächlich auf dieses Thema Training und Support von Mitarbeitern, die komplexe Maschinen bedienen oder schwierige Arbeitsabläufe meistern müssen. Und ja, das, was wir jetzt angefangen haben zu bauen, unsere Technologie macht dazu aus Handbüchern und Prozeduren smarte Assistenten, die dann vor allem eben sprachbasiert, aber nicht ausschließlich, am Arbeitsplatz zur Seite stehen. Damit unterstützen wir dann so Unternehmen, die sagen, sie möchten eben Fachkräfte ausbilden und das vielleicht auch besser, als es bisher passiert, und Mitarbeiter in solchen neuen Welten, wo es auch nicht unbedingt immer einfach ist zu arbeiten, tatsächlich dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Cool. Nochmal zu der Ideenfindungsphase, so im Januar, warum Sprachinteraktion und nicht zum Beispiel Bitcoin?
Ja, interessantes Thema, ne? Also du meinst
Blockchain? Oder was anderes, oder Blockchain, oder es gibt ja so, ja, so viele spannende Themen, ne, die, absolut, hier im Zeitalter der Digitalisierung, und warum genau das?
Ja, also ich finde, also das ganze Thema, also Alexa hat mich halt ziemlich zum Nachdenken gebracht, und als Frau und ich so an Anfang des Jahres so tatsächlich uns mal eine Hütte auf dem Land gebucht haben, und dann haben wir gesagt, wir schließen uns mal 3 Tage ein und überlegen, okay, was möchten wir eigentlich tun, wie möchten wir arbeiten in Zukunft und auch an welchen Themen. Da kam dann doch auch immer mal wieder so das Thema auf, so vielfach ist der Umgang mit Maschinen einfach unglaublich kompliziert und nervtötend. Also wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, du stehst vorm DB-Schalter, irgendwie diesem digitalen Ticketautomat, und wie sehr das doch nervt und wie oft man sich dann einen Menschen wünscht. Und wenn es dann so kompliziert wird wie nicht nur ein Kind-Ticket, sondern auch irgendwie, ich hätte gerne ein Ticket für meinen Hund, dann scheitert man dann in der Regel erst recht an so einem UI.
Fahrradtickets, sehr kompliziert.
Ja, das oder ja, in vielen anderen Situationen steht man dann vor einer Maschine und denkt sich so, wow, ich habe jetzt hier gerade einen Leihwagen und wie auch immer habe ich den Scheibenwischer hinten angekriegt und verdammt nochmal, wie geht der denn aus? Also das ist so ein Problem. Oder wer hat schon mal die Nebelschlussleuchte in seinem Auto benutzt und wenn er sie benutzen muss, ja, wo ist die?
Wo ist der Drücker?
Solche Themen. Oder das Auto blinkt auf und sagt, dein Ölstand ist niedrig. Und ich denke mir so, okay, ich bin nicht der Erste, der sich jetzt fragt, muss ich sofort rechts ranfahren auf dem Standstreifen? Schaffe ich es noch zur nächsten Tanke in 2 Kilometern? Und wenn ich dann da bin, was für ein Motoröl war das nochmal? 5W irgendwas? Und ja, dann habe ich beim letzten Mal da auch 20 Minuten gesucht in so einer staubigen Betriebsanleitung und denke mir dann so im Nachgang, diese hochdigitalisierten Autos, warum sagen die mir in dem Fall nicht einfach, was ich tun darf? Und ja, das ist so ein Thema, wo ich gesagt habe, da steckt enorm viel Potenzial und ist auch enorm viel Frust. Und deswegen haben wir gesagt, so ein bisschen dieser Zweck, Mensch-Maschine-Interaktion natürlicher zu machen, das motiviert uns einfach auch.
Mhm. Jetzt habe ich verstanden, SoundReply verhält sich ja weiterhin, also ist ein Agenturgeschäft. Ist das richtig oder ist das, würdest du sagen, Product Company?
Ja, wir haben tatsächlich am Anfang gedacht, so, da kann man natürlich so auch ein gutes Agenturgeschäft draus machen, wenn auch Unternehmen jetzt sich entscheiden, was im Themenfeld Voice zu machen. Aber auch auf diesem Wochenende auf der Hütte ist auch die Entscheidung gefallen, eben keine Agentur zu bauen. Das heißt, ja, wir arbeiten tatsächlich so als Produkt-Startup gerade darauf hin, dass wir eine Technologie entwickeln, die solche Probleme, wie ich sie eben beschrieben habe, lösen kann, indem sie jetzt zum Beispiel die Handbücher nimmt oder die Prozeduren, die auch in irgendeiner Form geschrieben oder im Kopf schon existieren und daraus einen smarten Assistenten macht. Und das ist also in dem Sinne jetzt ein richtiges Start-up. So. Also kein Agenturgeschäft mehr, das haben wir sozusagen mal gemacht und ja, war auch eine tolle Erfahrung und hat mir auch viel gebracht persönlich, aber so irgendwie in diesem Leben wollte ich auch noch einmal so ein richtiges Startup machen.
Genau, das Thema kenne ich auch sehr, sehr, sehr gut. Was macht denn jetzt so einen Unterschied zwischen so einem Agenturgeschäft und so einem Produktgeschäft? Weil ich glaube, das ist ja nicht einfach umzudenken. Oder wie bist du da rangegangen so?
Ja, also ein paar Mal haben wir ja auch beide so schon, sagen wir mal, Startup-Produktluft geschnuppert in der Vergangenheit, damals bei Simfy in Köln oder halt eben auch bei Trivago. Nicht gänzlich unbekannt, aber ist schon anders. Ne? Also auch wenn man jetzt zum Beispiel dran denkt an die ersten Schritte und das Geld, ne, was wir brauchen, um auch Leute zu bezahlen, das ist natürlich so, dass du beim Servicegeschäft sehr gut kalkulieren kannst, wann kommt so was auf dich zu in Sachen Umsatz. Und ja, als Startup, was an einer Technologie arbeitet, die so echt eine harte Nuss ist zu knacken, da kann es dann auch schon mal 1-2 Jahre dauern, bis der erste Umsatz kommt. Und natürlich ist dann zum Beispiel Fundraising auch ein sehr starker Unterschied. Also das machen wir jetzt gerade auch in dem Sinne zum ersten Mal. Die Theorie ist mir bekannt. Ich habe dann auch nach dem Verkauf der Rheinfabrik auch selber ein paar Investments gemacht, also immer auf der anderen Seite auch ein bisschen gesessen, aber jetzt mal selber Fundraising zu machen, war zum Beispiel durchaus anders und dann auch so Sachen jetzt langzeitlich zu planen, okay, wo soll eigentlich unsere Technologie Stand heute, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres sein, ist natürlich alles ein bisschen anders als das Agenturgeschäft, wo der Kunde die Produktentscheidung trifft und in der Regel auch nur eine Timeline dazu vorgibt. Mhm.
Das heißt, ihr habt Seed Investment aufgenommen für die erste Phase.
Genau, man sagt ja so, irgendwie Pre-Seed ist das neue Seed. Also das heißt, wir machen gerade eher eine Pre-Seed-Runde, das heißt so Friends and Family Angels, die uns jetzt unterstützen und dann versuchen wir jetzt so weit zu kommen, dass wir Mitte nächsten Jahres ungefähr an dem Punkt sind, wo wir aus unserem Prototypen technologisch tatsächlich ein MVP, also Minimum Viable Product, ein Produkt gebaut haben in kleinster Version sozusagen, für das Kunden tatsächlich auch schon bereit sind, Geld zu zahlen. Und mit den ersten bezahlenden Kunden wollen wir tatsächlich dann so eine Seed-Runde machen, dann. Also klassischer Prozess in dem Sinne von einem Startup, was sich tatsächlich auch noch nach Geld umsieht. Wobei ich halte es jetzt auch noch für relativ realistisch, dass wir da auch Anfang nächsten Jahres die ersten Kundenumsätze tatsächlich schon machen könnten.
Okay, genau. Also vielleicht können wir ein bisschen tiefer in das Thema Produkt reingehen. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat, einen direkten, aber ich habe ja ein bisschen was gelesen über euch. Ich habe einen Wettbewerb direkt zu Beginn oder jetzt vor kurzer Zeit bei Porsche gewonnen. Was ist denn jetzt so eure Lösung? Also willst du was zu dem Wettbewerb erzählen, zu eurer eigentlichen Lösung, was SoundRePy gerade so bauen möchte?
Ja, vielleicht so als Einstieg, wo du gerade Porsche erwähnt hast. Also wir haben tatsächlich dann Anfang des Jahres, nachdem wir gesagt haben, wir möchten in das Thema Training von Mensch zum Beispiel an der Maschine rein und das in irgendeiner Form digitalisieren, am besten auf eine natürliche Art und Weise, so dass die Interaktion auch Spaß macht. Da sind wir dann zufällig auf so einen Wettbewerb, einen Open Innovation Wettbewerb von Porsche gestoßen und haben gesagt, irgendwie das könnte passen und haben uns da sozusagen selbst so eine Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, ja, wenn man jetzt das Glück hat, tatsächlich einen Porsche zu fahren und bei schönem Wetter jetzt sagt, ich bin da zufällig irgendwie in der Nähe vom Nürburgring und will mal eine Runde drehen, heißt das ja noch lange nicht, dass man das Fahrzeug auch gut bedienen kann. Und so ein gut motorisierter 911er ist dann vielleicht auch nicht ganz so einfach zu handeln. Und da haben wir gesagt, okay, wäre doch interessant, mal so auch in so einer durchaus hektischen und lauten Umgebung mal so einen Trainer zu entwickeln, der jetzt wie auch ein echter Trainer, der so ein bisschen ins Ohr flüstert, Jan, hey, cool, dass wir heute eine Runde drehen auf dem Nürburgring. Du weißt ja Bescheid, da hinten kommt eine scharfe Rechtskurve, dann kommt eine Linkskurve. Und am besten gehst du jetzt schon mal vom Gas voll in die Eisen, beschleunigst dann schnell raus und so. Solche Themen, die wir da ausprobiert haben und das auch Porsche ganz gut gefallen hat, war einfach ein cooler Case, wirklich mal zu zeigen, von einem digitalen Assistenten trainiert zu werden, kann auch richtig Spaß machen. Und das war uns wichtig zu zeigen, weil halt viele auch Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, waren dann durchaus skeptisch, so auch von dem, was wir so im Privaten kennen, ne? Wer vielleicht irgendwie in seinem Ford oder so eine Sprachsteuerung mal benutzt hat, hat er eher frustrierte Erinnerungen dran, dass man ganz laut was schreit und das dann doch nicht verstanden wird. Und ja, viele waren dann tatsächlich auch, als wir dann unseren Prototypen noch so auf 2-3 Messen ausgestellt haben, dann im User-Testing sozusagen rund um die Uhr auf diesen Messen doch sehr überrascht, wie viel Spaß das machen kann. Und auch da haben wir viel gelernt. Ne? Was muss so ein digitaler Trainer eigentlich mitbringen? Ne? Wie spricht er den Menschen an? Und stimmt sich da so ein bisschen auch auf den Gegenüber ein. Ne? Also das heißt, also wenn ich jetzt ganz neu bin im Motorsport, so wie ich tatsächlich, habe ich keine Ahnung, was ist ein Apex oder ein Bremspunkt oder so. Und das muss man natürlich irgendwie dem Anfänger anders erklären als einem Experten, der sagt im Prinzip, lass mich einfach mal fahren und gib mir danach so deine Auswertung, Soll-Ist-Vergleich sozusagen, was hätte ich noch rausholen können. Ja, also so, solche Problemstellungen tatsächlich in dem Projekt mal untersucht und für uns eine tolle Erfahrung. Porsche hat das auch ganz gut gefallen und das hat uns im Endeffekt auch nochmal in dieser Richtung bestärkt, dass man mit so einem smarten Assistenten tatsächlich mehr kann als irgendwie zu Hause Philips Hue, Licht an und aus. Das war so ein bisschen die Reise, ja.
Okay, wenn so ein Assistent dann bei 300 Sachen funktioniert, robust, dann kann man wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der auch zu Hause in der Küche funktionieren wird.
Ja, das hoffe ich doch auch. Ja. Wir haben da auf jeden Fall eine Herausforderung gesehen, aber ja, es ist, glaube ich, vieles lösbar und was wir aktuell machen, ist halt in verschiedenen Pilotprojekten, in verschiedenen Branchen, das so mal zu testen, um da halt eine Technologie zu haben, die auch zufriedenstellend in unterschiedlichen Anwendungsszenarien funktioniert.
Bleiben wir mal kurz bei dem Thema Motorsport, weil das finde ich gerade ein bisschen spannend, weil eben hatten wir ja nochmal das Thema Ticketkauf im Bahnhof und so weiter. Wer ist denn eigentlich der limitierende Faktor dann so, wenn du tatsächlich so im Auto bist, mit 300 Kilometer die Stunde fährst, ist das der Mensch oder der Sprachassistent?
Ja, gute Frage. Kommt drauf an.
So ein Schumacher oder sag ich mal jetzt ja. Vettel, der ist ja schon gut beschäftigt, auch ja. Ohne Sprachassistenten und muss über sehr viel nachdenken.
Absolut, ja.
Und klar, manchmal macht das Mikro an, also ich gucke sehr gerne Formel 1, deshalb weiß ich das, und spricht dann mal mit seiner Box. Ja, genau, also oder ist es dann eher gedacht so tatsächlich mehr zum Training und jetzt nicht so Richtung, ich fahre damit mal rennen.
Ja. Doch eher das Trainingsthema. Also wir entwickeln einfach eine Technologie, die ist ausgerichtet auf Anfänger oder jemand, der vielleicht auch in einer Produktionslinie oder so, so ein Thema nicht unbedingt in den letzten 6 Monaten gemacht hat oder vielleicht sogar noch nie gemacht hat. Ich glaube, dem Experten im Motorsport braucht man damit nicht ankommen. Aber auch so ein ambitionierter Hobbyfahrer, der jetzt sagt, ach, ich hätte mal Lust, mal mit dem Auto eine gute Runde zu drehen, dem kann das natürlich absolut helfen. Ne? Also Nürburgring mit seinen vielen Kurven auf der Nordschleife, das so wie beim Rally-Driving sozusagen vom Beifahrer mal angesagt zu bekommen, ist eine große Hilfe. Aber dann auch so die Basics, die ein normaler Personal Instructor, also ein physischer Lehrer, die auch sagen würde, ne? Na, das Rennen gewinnst du über die Bremse, ne? Gas geben kann jeder, so ungefähr. Das heißt, solche Feedback, so wann du wirklich bremsen kannst oder wann du einlenkst, ne? Also so grob, wo auch die Ideallinie ist für das Fahrzeug, für die Witterungsbedingungen, das kann enorm helfen und einen Anfänger zu einem durchaus guten Kandidaten machen. Jetzt nicht zum Profi, das ist gar nicht unser Ziel an der Stelle gewesen, sondern eher zu zeigen, dass du jetzt völlig unvorbereitet, Jan, irgendwie da oben eine Runde drehen kannst auf dem Ding und du fängst an und fährst irgendwie so eine kleine Strecke halt in 5 Minuten und plötzlich fährst du sie dann, nachdem du mal wirklich zuhörst und dich drauf einlässt, was er dir so sagt, vielleicht eher in 3 Minuten. Also das war so ein Streckenlayout, was wir ausprobiert haben und was wir dann halt bei vielen beobachtet haben, ne? Und da auch, manche haben nicht immer genau zugehört, was so ein Assistent sagt, weil es natürlich auch eine stressige, schnelle Aufgabe, so jetzt da eine gute Runde zu fahren, auch in so einem Simulator, erst recht im echten Leben. Aber was halt so zum Beispiel so ein Erkenntnis war, auch die Ansprache von den Personen mit ihrem Namen und so, das, was ja vorher so der Trainer auch im Onboarding mit dir macht, ne? Nach, hey, wer bist du überhaupt, was hast du schon alles gemacht, wo siehst du dich, ne? Erfahrungstechnisch. Sowas, was man im echten Leben auch findet, wenn wir das digitalisieren, merken wir einfach, dass dann auch das alles auf fruchtbaren Boden oder fruchtbareren Boden fällt.
Cool. So, jetzt gehen wir mal kurz weg von Auto und Rennen, weil letzten Endes wollte ja so das Thema Mensch-Computer-Interaktion mit dem Thema Industrie verbinden. Was gibt's denn oder an welche Use Cases denkt ihr gerade oder an welchen Use Cases arbeitet ihr gerade jenseits von Motorsport?
Beispiele sind so aus meiner Sicht immer so Themen, die du vielleicht auf der einen Seite jemanden antrainieren möchtest, die er noch nicht gemacht hat oder nur theoretisch mal gehört. Oder so Sonderfälle, wie zum Beispiel eine Störung, die auftritt und wie kannst du die eigentlich in den Griff kriegen, Schritt für Schritt. Also das heißt, zum Beispiel in einer Produktionsanlage, wo wie so oft irgendwie Druckluft vorkommt, kannst du jetzt sagen, die Maschine sagt dir, vielleicht auch schon IoT ausgerüstet, hey, deine Druckluft ist nicht in Ordnung, das solltest du mal überprüfen. Und wenn der Assistent dann sagt so, hey, kannst du mal nachschauen, im Betriebshandbuch steht, es könnte entweder die erste oder die zweite Ursache sein, lass uns doch die erste mal gemeinsam ausprobieren. Oder in irgendeiner Form eine CNC-Fräse, die da vielleicht steht in der Produktion, die jetzt heute nur irgendwie eine Warnleuchte zeigt und Störungen 2310. Die würde dann vielleicht auch so einen Mitarbeiter aufmerksam machen, indem sie sagt, hey, ich habe hier eine Störung akustisch. Und der Mitarbeiter sagt so, oh, was passiert hier? Und die Maschine sagt dann, hey, cool, dass du fragst. Ich habe da ein Problem, da gibt es so ein paar Partikel, die verhindern, dass ich irgendwie das Teil richtig fixiere, deswegen haben wir einen höheren Ausschuss als sonst. Und der Mitarbeiter sagt dann, hey, keine Ahnung, sowas habe ich noch nie erlebt, was kann ich denn jetzt machen? Und da sagt die Maschine, kein Problem, für mich auch das erste Mal, lass uns mal die ersten 2 Dinge ausprobieren, die ich hier gerade in der Reparaturanleitung gefunden habe, ne? Oder so in diese Richtung gedacht. Aber das kann auch, jetzt sage ich mal, außerhalb der Produktionslinie sein, was eher so in Richtung Fulfillment zum Beispiel gilt, also wenn ich Arbeitsabläufe habe, die ein Stück weit hochstandardisiert sind, aber wo ständig halt auch wieder neue Leute rein und rausgehen aus dem Unternehmen und die müssen halt in 0,nix sozusagen lernen, wie sie jetzt in so einer Logistik ideal funktionieren. Das sind so Themenbereiche, die wir uns gerade intensiv anschauen.
Und konkret? Was für ein Projekt habt ihr gerade? An welchem Projekt arbeitet ihr gerade?
Ja, das sind halt so Sachen, die wir jetzt noch nicht sozusagen öffentlich haben. Das heißt, da sind unsere Pilotpartner sehr vertrauensvoll mit uns und entsprechend sind wir auch vertrauensvoll mit deren Umgebung. Aber das wird sich sicherlich so in den nächsten Monaten immer mehr zeigen und sobald wir können, werden wir da auf jeden Fall auch drüber berichten und so dem Ganzen so ein bisschen mehr also was zum Anfassen geben und auf unserer Webseite dann auf jeden Fall auch die eine oder andere Video-Case-Study veröffentlichen.
Okay, also verstehe ich. Nörgel dann nochmal den Farut demnächst bei der nächsten
Podcast-Folge. Genau, kannst du mal versuchen, ob du ihn rumkriegst.
Cool. Also SoundReply ist ja ein sehr junges Unternehmen. Vieles läuft ja gut, aber man ist motiviert, aber manchmal läuft es ja auch nicht optimal. Ihr seid ja jetzt nicht so alt, also ich würde mal sagen knapp mal 7 Monate oder 8, wenn ich das jetzt richtig habe. Was war bisher euer so größter Dämpfer, den ihr mal hattet jetzt in der kurzen Zeit?
Ja, wir sind jetzt gute 6 Monate alt. Da ist jetzt tatsächlich noch nicht so viel Kritisches passiert. Also wenn ich auch zurückdenke an die Rheinfabrik, auch da gab es natürlich immer mal wieder Tiefen. Da gibt es so Situationen, wenn man auch gerade im B2B-Geschäft ist, dass plötzlich irgendwie der Kunde nicht zahlt oder zu spät zahlt. Oder was wir damals erlebt hatten, war auch ein sehr großer Kunde, hatte dann sowieso eine 90-tägige Zahlungsfrist und wir haben das Projekt 3 Monate bearbeitet. Dann lief die 90-tägige Zahlungsfrist nach Rechnungsstellung. Und ja, am Tag 91 habe ich dann damals dann nervös angerufen und gesagt, ja, das Geld ist noch nicht da. Und dann hieß es, oh, da hat jemand im SAP das irgendwie nicht freigegeben. Und dann kam das halt entsprechend später und dann noch irgendwie 5% Skonto oder so, weil es wurde ja innerhalb von kürzester Zeit freigegeben, diese Zahlung. Also so verrückte Sachen erlebt man ja dann als Startup und das wäre zum Beispiel sowas, was ich durchaus erwarte, dass natürlich auch man also auf Liquiditätsengpässe eingestellt sein muss. Das heißt, hier ist eine solide Finanzierung irgendwie wichtig. Das können wir auch ein Stück weit durch unsere eigene Anfinanzierung und gerade durch das Fundraising, glaube ich, kompensieren. Ansonsten sind wir jetzt aktuell noch nicht auf solche typischen Probleme gestoßen. Das wird aber bestimmt bald kommen, irgendwie, wenn wir uns auch an gewissen technischen Hürden dann noch irgendwie mal reiben oder ja, wenn das Team auch größer wird und auch Kommunikation wieder eine Rolle spielt. Momentan sitzen wir alle an einer Schreibtischgruppe oben, das ist dann recht überschaubar.
Okay. Und ja, apropos Personen im Unternehmen, wie seid ihr also aufgestellt? Also wie viele Devs habt ihr gerade so? Leute, die das wirklich programmieren? Und wie sieht gerade so die Zusammenstellung aus?
Ja, wir sind ja zu 5 plus ein Praktikant. Der Praktikant Julian, der unterstützt uns vor allem gerade so in Marketing-Themen, aber auch so ein bisschen in Richtung die Events bzw. Messegeschichten, die wir gemacht haben. Und dann haben wir den Martin noch an Bord, der macht bei uns auch eher Produkt. Und ja, ich bin so ein bisschen auf vielen Baustellen unterwegs, aber der Rest des Teams ist dann also die 3, wovon der dritte jetzt tatsächlich erst im September aktiv dazustößt. Die restlichen 3 sind sozusagen dann ja, Entwickler oder wie man auch immer sagen will. Ja, aber grundsätzlich auch in der Vergangenheit waren wir eher immer so ein bisschen Engineering-driven. Also wir sind jetzt nicht so eine BWLer-Company, sondern eher ja, eine Company, die hier auch in den nächsten Monaten sehr viel mehr Interesse daran hat, jetzt erstmal unsere Expertise technischer Art aufzubauen.
Also. Und da legst du auch jetzt auch noch irgendwie selber noch Hand an und machst damit, was Entwicklung angeht.
Ja, wenn irgendwas auf der Webseite passieren muss, da kann ich noch helfen, aber ansonsten hört das bei mir persönlich dann relativ schnell auf. Das letzte Mal irgendwie Java, glaube ich, im Studium gemacht oder kurz nach dem Studium und ja, sowas wie Rails ein paar Mal gemacht und versucht und getan, aber da bin ich wirklich keine Leuchte und da kümmere ich mich lieber um andere Themen, wie jetzt zum Beispiel das Geld zu besorgen oder Partnerprojekte zu verabschieden und da in der Konzeption noch zu unterstützen.
Okay, cool. Sag mal, was sind so die Visionen von SoundReplies? Also wo seht ihr euch so in ein paar Jahren? Damit kann ich auch nochmal die Frage so anschließen. Wie wird denn Sprachsteuerung in der Industrie in Zukunft aussehen und was wird sie vor allen Dingen verändern?
Ja, also Sprachsteuerung ist ja nochmal ein anderes Thema, glaube ich. Wenn man jetzt irgendwie in einer großen Anlage sagt, mach mal so und die versteht ganz anders, dann kann es unter Umständen auch sehr teuer werden. Also wir machen ja tatsächlich gerade sprachbasiertes Coaching, sodass der Mensch immer noch die Chance hat zu entscheiden, ist das, was ich jetzt tue, was die Maschine mir vielleicht sogar rät, ist das das, was ich auch wirklich tun möchte? Von daher so ein bisschen andere Richtung, aber ich glaube auch, Sprachsteuerung kommt mehr und mehr dann auch im B2B-Bereich. Es ist dennoch so, dass ich nicht glaube, dass die Dinge in der Regel so komplett auf Sprache sozusagen sich verlassen. Wir haben das oft jetzt auch ja im Auto gesehen oder so, die neueren Fahrzeuge, wo Spracherkennung wie, hey Mercedes, mir ist kalt oder so. Das, was der Mercedes dann erkennt, zeigt er mir auch tatsächlich in geschriebenen Text an, so wie Siri das auch anzeigt, wenn ich ihr irgendwie einen Reminder diktiere. Und ich glaube, das ist wichtig, weil immer, wenn betriebskritische Dinge dann tatsächlich entschieden und als Kommando zum Beispiel über Sprache abgesetzt werden, brauchst du halt dann die Bestätigung, vielleicht auch visuell, dass das ist auch wirklich das ist, was du machen willst. Ne? Also, aber dennoch, ich glaube, da kommt einiges und für uns auf jeden Fall so, dass wir gesagt haben, die Fortschritte technologischer Art überhaupt von Speech Recognition und Text-to-Speech, die nehmen wir mit und wenden die auf so das Thema Fachkräftemangel an. Das ist kurzfristig halt auf jeden Fall ein B2B-Thema, aber ich kann mir auch eben vorstellen, dass in so B2C-Use-Cases wie eben diesem Fahrscheinautomaten eben auch cool wäre, wenn da so ein Hilfeknopf wäre und da direkt jemand antwortet. Also das wäre super cool, aber langfristig ist das natürlich so, je mehr auch so das Thema Ausbildung digitalisiert wird, desto günstiger wird das und desto eher ist es auch 24/7 verfügbar. Was für uns dann so ein bisschen in die lange Zukunft geschaut, so die interessante Frage aufwirft, ne, können wir damit, was wir jetzt bauen, eigentlich auch so professionelle Expertise demokratisieren im Sinne von günstig auch vielleicht in Länder oder in Unternehmen oder auch ins Private bringen, wo du bisher dir vielleicht einen teuren Experten hast einfliegen müssen, der ein Problem löst für dich. Sei es irgendwie der Klempner, der den Rohbruch beseitigt oder eben irgendwie ein sehr wichtiges betriebskritisches Ding, was eher so vielleicht eine Produktionsanlage betrifft.
Mhm. Kann sich auch vorstellen, also ich habe letztens mit einem Immobilienmenschen gesprochen, das Thema Smart Infrastruktur zwischen Gebäude, also so dass Gebäude miteinander reden, also jetzt in einem nicht wörtlichen Sinne, könnte ich mir auch vorstellen, dass tatsächlich so Assistenten vielleicht von Fabrik zu Fabrik irgendwie sagen, okay, da ist das ausgefallen, vielleicht passiert das hier auch bald. Irgendwie so in die Richtung, ich weiß nicht, ob das jetzt genau passt, aber
gut. Auf jeden Fall ein Thema, das, glaube ich, viele Unternehmen beschäftigt, gerade so Sensordaten, IoT-Daten auszuwerten, da Forecasts zu machen oder Rückschlüsse zu ziehen. Glaube ich, ist ein Riesenthema, ja. Aber es ist nicht streng genommen unsere Core-Expertise. Wir setzen sozusagen dann an, wenn das Problem schon relativ klar ist und jetzt irgendwas gemacht werden soll. Und zwar an der Stelle, wo in einer möglicherweise immer mehr automatisierten Welt noch Menschen arbeiten. Das heißt, während der Rest der Welt sozusagen versucht, mehr und mehr Roboter irgendwie in die Produktion zu holen, konzentrieren wir uns darauf, dann Menschen eher wettbewerbsfähig zu machen in solchen Themen.
Cool. Zu guter Letzt vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, sag doch mal, was für ein Buch oder was für ein Podcast oder was hat dich so mal richtig inspiriert in den letzten Jahren? Was könntest du so unseren Zuhörern mal mitgeben, was man auf jeden Fall mal lesen sollte oder hören sollte?
Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich ein großes Hobby jetzt von mir geworden. Also das Lesen kriegt man ja in der Schule so ein bisschen abtrainiert. Ich habe dann aber vor 2-3 Jahren dann nochmal gedacht, ich fange jetzt mal an und habe da natürlich auch eher viel auf Fachbücher gelesen, aber so ein bisschen so ein Reading Habit etabliert, also so eine Gewohnheit auch tatsächlich jeden Tag was zu lesen oder auch zu hören. Podcasts finde ich sind eine super Sache, auch da wieder ein Stück weit demokratisieren von Wissen, weil man kann da ja sozusagen mal irgendwie den Experten für eine halbe Stunde zuhören auf einem sehr modernen oder sehr aktuellen Thema. Und ja, Bücher ist auch für mich so ein bisschen wie so ein Dialog mit einem echt coolen Mentor, der sich auch hingesetzt hat und irgendwie mehr als einen Blogpost sehr elaboriert irgendwie ausgeschmückt und recherchiert hat. Und Ja, da gibt es auf jeden Fall so einige Sachen, die ich empfehlen könnte. Ich will das jetzt hier nicht sprengen, aber welches Thema fändest du denn besonders interessant? Vielleicht habe ich ja irgendwie in eine gewisse Themenrichtung was.
Also mich würde tatsächlich weniger das Sachbuch interessieren, okay, sondern mehr tatsächlich vielleicht mal das Allgemeinwissen ist erstmal so.
Okay, ja, also da sind die Grenzen, glaube ich, fließend, aber... ja, jetzt zum Beispiel in dem Porsche-Case habe ich jetzt einiges über Motorsport gelernt. Habe zum Beispiel so von Adrian Newey das Buch gelesen, so wie man einen Formel-1-Car baut. War super interessant. Auch so Engineering mal bei McLaren oder später dann Red Bull. Sowas zum Beispiel. Oder ich höre auch gerne mal so beim Sport irgendwie eine Biografie. Da gibt es also sicherlich auch voll viele coole Sachen, aber von zum Beispiel von Phil Knight, also Gründer von Nike, die Biografie war echt cool. Mal auch sehr viele authentische Geschichten über die Phasen, wo es scheiße läuft, was ja irgendwie auch seltener so breit getreten wird in der Literatur. Das fand ich cool, aber so grundsätzlich würde ich sagen, irgendwie ein großer Teil war so ein bisschen Personal Development, ein anderer Teil so die Biografien, ein bisschen was Business-Bücher, ein bisschen was über User-Interviews und wie man Produkte baut. Dann Raumfahrtsthemen oder so interessieren mich. Biografie auf jeden Fall von Gene Kranz war total cool. Also Apollo-Missionen mal aus Mission Control zu sehen. Oder auch einfach mal ein Buch wie zum Beispiel Power Questions fand ich ganz interessant. So der sokratische Approach, wie man gute Fragen stellt.
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt deuten soll, ob das ein Kompliment war oder.
Ich werde es mir merken. Wie du das siehst hier, also ich meine, du hast einen guten Job gemacht, du bringst dein Gegenüber zum Reden und ich hatte da zum Beispiel auch mal was erlebt mit ein paar schlauen Fragen und einem Meeting von 2 Stunden und am Ende dann das Feedback, so ein gutes Gespräch hatte ich schon das ganze Jahr nicht mehr. So. Und im Endeffekt war es kein Gespräch, sondern so ein paar Fragen und jemand, der geredet hat. Ne? Also ich glaube, zuhören ist auf jeden Fall immer so ein Ding, wo man viel, glaube ich, auch rausholen kann und viel lernen kann. So. Da habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen was drüber gelesen oder auch so ein bisschen Personalführung, das auch mal auszuprobieren. Das war auch sicherlich cool in der Zeit bei Trivago, dann also nach einer Gründungsphase nicht mehr angestellt zu oder wieder angestellt zu sein. Das ist natürlich in irgendeiner Form echt ein ungewohntes Ding erstmal nach einem Unternehmensverkauf. Und ja, man fühlt sich dann auch nach dem Unternehmensverkauf vielleicht auch nicht immer so gut, wie es dann in der Presse steht. Also es ist schon so, wenn man was aufgibt oder verkauft, wo man Jahre für gearbeitet hat, dann kann das schon auch ein trauriger Moment sein. Und ja, also dennoch habe ich dann gesagt, okay, ich nehme da auch mehr Zeit irgendwie mal wirklich sowas wie Mitarbeiter zu motivieren, zu coachen und so und nicht nur Fachkraft zu sein, sondern mich dann auch eher so zum Unternehmer zu entwickeln und zu sagen, ich arbeite halt nicht nur daran, irgendwie fachlich was runter zu erledigen, irgendwie ein paar Grafiken zu designen, irgendwie Vertrieb zu machen oder so, sondern ich habe dann wirklich versucht, meinen Mitarbeitern auch bei Trivago das meiste mitzugeben, was ich weiß, aber auch irgendwie bei Problemen eher zu helfen. Das heißt, auch da gute Fragen zu stellen und nicht die Lösung vorwegzunehmen. Und das war zum Beispiel auch was ich gelernt habe, aber weniger jetzt vielleicht durch Lesen, als vielmehr durch Ausprobieren dann auch. Und das war auf jeden Fall im Nachhinein auch eine sehr coole Sache.
Cool. Wenn du willst, gebe ich dir noch einen Moment jetzt, den du nutzen kannst. Sucht ihr gute Leute, Investoren? Was braucht ihr noch? Raus damit.
Ja, auf jeden Fall. Also wir suchen gerade zum Beispiel definitiv noch in der Softwareentwicklung. Da sicherlich am dringendsten im Bereich Machine Learning, NLP, also Natural Language Processing. Das ist so dieses Themenfeld, mit dem wir versuchen halt aus zum Beispiel Betriebsanleitungen oder so Prozeduren, die es dann auch in Betrieben schon gibt, wirklich auch Sprache zu machen und das in so einer smarten Assistenz-Ausprägung. Also Machine Learning Engineers, die in irgendeiner Form Lust haben oder Erfahrung haben, so im Bereich Natural Language Processing sowas richtig Cooles zu machen, das wäre super cool. Also Investment-kapitalseitig sind wir eigentlich ganz gut versorgt. Wir machen gerade so unsere Pre-Seed-Runde zu und da wird das Kapitalthema sicherlich dann erst wieder im Anfang, Mitte nächsten Jahres halt ein Thema sein.
Okay, cool. Also wer hier bei SoundReaper arbeiten möchte, der findet dann die entsprechenden Kontaktdaten von Andreas und Farouk in den Shownotes. Könnt ihr euch einfach mal melden. Und ja, ansonsten, Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Beziehungsweise...
ja, danke auch dir.
Danke, dass ich zuhören durfte.
Danke für die Fragen und dass ich so viel erzählen durfte.
Cool. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit deinem Co-Founder Farouk. Und da werden wir mal ein bisschen technischer eingehen auf das, was ihr macht. Aber das zeichnen wir dann demnächst auf. Danke.
Cool. Danke dir. Ciao.
Tschö. Das Mikrofon ist stumm geschaltet.